Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Termi Tinnitus, das pfeift. termitinnitus.virtualkitchen.org.
Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
Ich fange vielleicht damit an zu sagen, warum ich eingeladen habe, da was über die Türkei zu erzählen. Ich war lebe in Berlin und komme aus einer Gruppe, die seit langem mit der türkischen und kurdischen Linken relativ viel zusammenarbeitet, seit vielen Jahren, war relativ oft in dem Land und zufällig auch während der Zeit, als letztes Jahr im Mai und Juni diese Gezi-Proteste begonnen haben und seitdem auch mehrere Male. Jetzt ist es so, ich würde kurz was dazu erzählen, wie das vor einem Jahr war. Wie diese Gezi-Proteste sich entwickelt haben, was die Gründe dafür waren, dass Leute massenhaft auf die Straße gegangen sind und letztendlich den Staat mehrere Wochen lang vom zentralen Taksimplatz und Gezi-Park vertrieben haben. Und dann aber mehr drüber sprechen, wie das dieses Jahr, wie das jetzt aussieht, weil die Bewegung sie einige Probleme sie ergeben haben, die Massenmobilisierungen ausbleiben, aber es dafür Projekte selbstorganisierter Stadtteilarbeit und Fabriksbesetzungen und so Sachen gibt, die relativ interessant sind. Ich sag vielleicht, im letzten Mai und im letzten Juni, wer es nicht weiß, das ganze Ding hat begonnen mit einem Park. Es gibt im westlichen Teil von Istanbul einen Park, der Gezi Park heißt. Da sind einige Bäume, eine Grünfläche und die Leute chillen da halt und gehen da gern hin. Die Regierung der Türkei, geführt von Tayyip Erdogan und der AKP, einer neoliberal-islamischen Partei, führt in den Großstädten der Türkei seit Jahren die sogenannte urbane Transformation durch. Das heißt, sie bauen diese Großstädte komplett um. Das hat viele Konsequenzen. Eine davon ist zum Beispiel, dass ärmere Schichten, die traditionell in Innenstadtbezirken gelebt haben, wenn man in Istanbul überhaupt von sowas wie einer Innenstadt reden kann, weil es verschiedene Zentren hat, aber die in schönen Gegenden wohnen, an die Peripherie von Istanbul vertrieben werden. Das ist relativ weit weg, weil mit 17 Millionen Einwohnern ist das Ding relativ weitläufig. Die werden also aus ihren Stadtteilen vertrieben, diese lokale Kultur wird zerstört und da werden dann Neubauten hingestellt. Dazu gibt es so Großprojekte, die ganz viele negative Auswirkungen haben, unter anderem ökologische. Also Erdogan ist dabei, die dritte Bosporusbrücke zu bauen. Das heißt, die Istanbul wird sie dann weiter erstrecken noch und es gibt dann überhaupt keine Grünflächen oder sozusagen die Wälder, die für die sozusagen als grüne Lunge Istanbuls gelten, werden dann auch abgeholzt werden. Es gibt einen neuen Riesenflughafen. Es ist ein Tunnelprojekt unter dem Bosporus durch geplant und solche Sachen. Also riesige Bauprojekte und ganz viel Gentrifizierung. Der Gezi-Park sollte auch umgebaut werden. Diese Grünfläche sollte wegkommen und anstatt der Grünfläche ein riesiges Einkaufszentrum entstehen mit einer Fassade einer osmanischen Kaserne. Diese urbane Transformation hat nämlich nicht nur negative soziale Auswirkungen und ökologische Auswirkungen, sie ist auch der ideologische Versuch der Islamisierung des Stadtbilds. Erdogan ist angetreten auch, um sozusagen in der Türkei, die ja relativ starke säkulare, also weltliche Tradition hat, sozusagen einen islamischen Lebensstil durchzusetzen. Das wird auch bei diesen Bauprojekten deutlich. Die dritte Bosporusbrücke zum Beispiel wird nach Sultan Selim benannt, der 30.000 Aleviten umgebracht hat. Die Aleviten sind eine der Bevölkerungsgruppen, die relativ stark an den Protesten beteiligt sind, weil sie systematisch diskriminiert werden, genauso wie die Kurden in der Türkei. Jetzt haben die halt versucht, im Mai diese Bäume da am Gezi-Park abzuholzen. Am Anfang gab es eine relativ kleine Bewegung, Leute, die da mit Zelten waren, Leute, die da halt irgendwie sozusagen Wachen abgehalten haben, um zu verhindern, dass der Park abgeholzt wird. Die sind dann brutal von der Polizei geräumt worden und bei dieser Räumung haben die Leute, die das gesehen haben, sich solidarisiert. Die traditionellen linken Gruppen haben teilgenommen und relativ spontan, ohne dass es jemand vorhersehen hätte können, ist es so groß geworden, dass die Polizei es nicht mehr kontrollieren konnte. Es haben dann Straßenschlachten, vor allem in dieser großen Einkaufsmeile, die zum Taksimplatz hinführt, Istiklal heißt die, begonnen. Und die Leute haben es durch eine Kombination von einer wirklichen Massenmobilisierung und relativ gut ausgerüsteten und relativ straßenkampferfahrenen linken Gruppen geschafft, den Platz zu erobern und mehrere Wochen zu halten. Das heißt, die Polizei konnte dann mehrere Wochen nicht mehr auf den Platz zurück. Der Platz ist sozusagen von einer militärischen Perspektive her auch relativ gut zu halten, weil an vielen Seiten die Hügel recht steil sind und wenn du da 3-4 Barrikaden hinbaust, ist es recht schwierig für die Polizei von diesen Seiten zu kommen und deswegen ist es dann über Wochen hin so verteidigt worden. Die Gründe für diesen Aufstand sind unglaublich vielfältig. Es ist natürlich nicht nur um diese paar Dutzend Bäume, die da auf dem Platz standen, gegangen. Vielen geht es zum Beispiel gar nicht um die Bäume. Also urbane Transformation und Gentrifizierung ist eine der wesentlichen Geschichten, die da eine Rolle spielt. Diskriminierung von Kurden und Aleviten ist eine andere Geschichte, die eine wesentliche Rolle spielt. Der neoliberale Umbau der Türkei, verbunden mit einer wahnsinnigen Ausbeutung am Arbeitsplatz, einer wahnsinnigen Todesrate auch in den Arbeitsplätzen. Die Türkei ist zum Beispiel im internationalen Vergleich führend bei Arbeitsunfällen. Den letzten werdet ihr wahrscheinlich mitbekommen haben, weil der groß in den Medien waren, in Soma ein Grubenunglück mit mehreren 100 Toten. Also die Regierung sagt über 300. Andere Leute sagen wahrscheinlich sogar bis zu 500 Toten. Diese Grubenunglücke und so, das gibt's dort regelmäßig, nur halt nicht in der Größe. Aber all das spielt eine Rolle, diese sozialen Veränderungen in diesen 12 Jahren AKP-Regierung und einem neoliberalen Transformationsprozess, von dem eigentlich nur die AKP-Regierung und so angeschlossene Business-Klicken, also ganz große Bauherren und Konzerne, was haben. Das spielt eine Rolle. Gleichzeitig spielt eine Rolle, dass es eine unglaubliche Diskriminierung gegenüber Schwulen, Lesben, Transgendern in der Türkei natürlich gibt. Und das nur forciert wird durch den Islamisierungsstil der AKP-Regierung. Frauenrechte spielen eine Rolle, zum Beispiel Ehrenmorde sind relativ stark verbreitet und die AKP-Regierung hat im Grunde nichts gegen Ehrenmorde. Die sieht das als normale Umgangsform innerhalb der Familie. Bis vor kurzem war es zum Beispiel so, dass du als Frau, wenn du Gewalt erfahren hast, gar nicht zur Polizei gehen kannst, sondern die sagen, dein Mann ist zuständig. Was problematisch ist, weil in vielen Fällen der Mann derjenige ist, der die Gewalt ausübt. All das spielt eine Rolle, Fußballfans spielen eine Rolle, die diesen neoliberalen Transformationsprozess in ihren Stadien wiederfinden durch die Einführung des sogenannten E-Tickets. Also die müssen sie jetzt am Anfang der Saison registrieren lassen bei einer Erdogan-nahen Bank und eine Kreditkarte ansuchen, kriegen dann so einen Pass und können nur mit dieser Kreditkarte überhaupt noch ins Stadion. Also all diese Aspekte sind dann sozusagen im Mai, Juni 2013 zusammengekommen und all diese Leute haben aus ganz unterschiedlichen Gründen gesagt, okay, auf jeden Fall diese Regierung nicht mehr. Es gab viele, die wollten überhaupt eine Revolution, es gab andere, die sind einfach säkulare Kemalisten aus der Oppositionspartei CHP, die wollten halt einfach diese Regierung weghaben. Ganz unterschiedliche Gründe, die alle gemeinsam waren dann auf dem Platz. Bis zu 4 Millionen Leute waren es in Istanbul am Höhepunkt der Proteste. Auf dem Taksimplatz waren es über diese ganzen Wochen hin so viele, dass man das nicht wirklich zählen kann. Das hat irgendwie nicht aufgehört. Jetzt ist es so, nach einem Jahr, ein Jahr später, ist viel passiert. Die Erdogan-Regierung hat relativ viel getan, um die Proteste nicht verstummen zu lassen. Polizeirepression war unglaublich. Es gab Tote, eine Reihe von Toten während der Proteste, schon auch nach der Proteste gab es weiter Tote durch Polizeigewalt. Es gab unglaublich viele Verhaftungen, Prozesswellen gegen Leute, die teilgenommen haben. Es gab diese Soma-Geschichten, weitere Arbeitsunfälle. Es gibt weitere Repression gegen Kurden. Also im Kurdengebiet werden weitere Militärstützpunkte gebaut, um die Bevölkerung dort zu unterdrücken. Trotzdem ist es so, dass nach einem Jahr diese Massenmobilisierung nicht mehr da ist. Also ich war jetzt am 1. Mai da und zum Jahrestag von Gezi am 31. Mai war ein Genosse von mir da. Und bei beiden Zeitpunkten war es so, dass die Linke, die sehr stark ist in der Türkei, aber auch keine Massenbewegung in dem Sinn, dass sie Millionen von Leuten auf die Straße kriegt, die Linke hat traditionell gekämpft, die Fußballfans auch, aber dieser normale, neu politisierte Teil der Gesellschaft, der war nicht mehr da. Auch weil es fast unmöglich war, also die Stadt war militärisch abgeriegelt, aber sie haben es auch nicht mehr versucht. Jetzt ist es so, dass trotzdem so ist, dass Gezi lang noch nicht vorbei ist. Gezi hat eine Reihe von Auswirkungen gehabt, die man in den Massenmedien kaum mitbekommt. Gezi hat nämlich Selbstorganisierungsprozesse, die es vorher schon gab in der Gesellschaft, unglaublich verstärkt. Es ist so, dass in Istanbul, kriegt man hier kaum mit, es Stadtteile gibt, die im Wesentlichen kontrolliert werden von radikalen Linken, wo der Staat keinen Zugriff mehr drauf hat, wo bewaffnete Strukturen diese Stadtteile schützen und wo gleichzeitig in diesen Stadtteilen Selbstorganisierungsprozesse beginnen. Das zum Beispiel, das ist eine unvollständige Liste, es gibt mehr als die, aber das sind die größten und bekanntesten. Das Blaue ist nur der Taksimplatz zur Orientierung, damit man ungefähr weiß, wo was ist. Das links ganz oben ist der Stadtteil Gazi, das neben dem Blauen heißt Okmenane, das an der zweiten Bosporusbrücke Küçük Armutlu und hier noch Gülsoy, aber darüber werde ich Ihnen so viel sprechen. Gazi Malesi, dieser Stadtteil links oben, der jetzt nicht mehr zu sehen ist, der hat geschätzt 450.000 Einwohner. Das ist einer von den Stadtteilen, die alevitisch geprägt sind, wo also eine Religion, die Religions- oder Kulturgruppe der Aleviten relativ stark ist und die traditionell eine Hochburg der radikalen Linken ist. Es ist so, dass diese Stadtteile zum Großteil sogar von der radikalen Linken errichtet wurden in den 70er und 80er Jahren während der Urbanisierungsprozesse, als es nicht genug Wohnraum gab und die Leute halt Gecekondos, also über Nacht gebaute Slums, wobei die Häuser sind eigentlich keine Blechhütten oder so, sind schon richtige Häuser, aber halt selbst und illegal gebaute Häuser dahingestellt haben. Und schon damals war es die radikale Linke, vor allem die, also worüber ihr jetzt spricht, sind kommunistische Gruppen. Wir können über die anarchistischen nachher sprechen, die haben nicht so eine lange Tradition. Die gibt's aber auch und die spielen auch eine wichtige Rolle im Moment. Da geht die Tradition, es fing an 1980 nach dem Militärputsch, aber eigentlich gibt's sowas wie eine anarchistische Linke in der Türkei erst seit ungefähr 2000. Größere Organisierungsprozesse. In den 90ern hat's angefangen mit der Anarchist Gençlik Federasyonu, AGF. Bis heute gibt's das, aber es ist der kleinere Teil. Der größte Teil der radikalen Linken in der Türkei sind marxistisch-leninistische Gruppen, wobei man sagen muss, dass unabhängig von den Deklarationen ihre Praxis, wie man gleich sehen wird, im Wesentlichen auch Züge von einem selbstorganisierten und eigentlich anarchistischen Aufbauprozess hat, weil sie Organisationsprozesse von der Basis nach oben hin in ihren Stadtteilen gestalten. Gazi Malesi ist deshalb auch relativ bekannt, weil hier am 12. März 1995 ein Massaker an alevitischer Bevölkerung stattgefunden hat. Damals war es so, dass Faschisten, in der Türkei gibt es ja immer eine relativ starke Zusammenarbeit zwischen so parastaatlichen Milizen, faschistischen Milizen und dem Staat selber, nach Gazi Malesi gefahren sind und einfach in Cafés reingeschossen haben. Da sind dann Leute gestorben, die Aleviten haben einen Aufstand begonnen, die Polizei kurzfristig aus dem Kiez vertrieben, die Polizei ist zurückgekommen und hat dann mindestens 15 Menschen erschossen. Die Zahlen der Linken sind wesentlich höher, aber 15 ist die offizielle Zahl. Es sind nur einige Bilder, das ist zum Beispiel der Friedhof in Gazi Malesi, wo die ganzen Märtyrer der Bewegung begraben sind. Es gibt relativ stark in der Türkei so eine Erinnerungskultur an die eigenen Gefallenen. Also die sind sehr wichtig und präsent in dem alltäglichen Kampf. Die Leute kennen ihre Geschichte, auch weil es einfach wahnsinnig viele Tote seit dem Militärputsch 1980 in der türkischen Linken gab. So sieht der Stadtteil ungefähr aus. Also man sieht im Stadtbild, das gesamte Stadtbild ist geprägt von Wandmalereien, von Plakaten, von Parolen der radikalen Linken. So sieht Gazi Malesi bei Nacht aus. Es ist so, dass in all diesen Stadtteilen es regelmäßig mindestens einmal die Woche schwere Auseinandersetzungen mit der Polizei gibt, zu bestimmten Anlässen sogar tagelang andauernde Auseinandersetzungen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen wollen die Leute die Polizei nicht in ihren Kiezen, weil sie von ihr traditionell nichts Gutes zu erwarten haben. Also auch sozusagen die Leute, die sich nicht unmittelbar an den Straßenkämpfen beteiligen, sind unglaublich polizeifeindlich. Wenn man da teilnimmt an einer dieser Auseinandersetzungen, kann man sicher sein, jeder dort wieder einem die Tür öffnen, wenn Tränengas ist, jeder dort wieder einem was zu essen, was zu trinken oder sonst irgendeine Unterstützung geben. Vom Kind bis zur alten Frau mag dort halt keiner die Polizei. Okmedani ist ein zweiter Stadtteil, das ist der näher zum Taksimplatz, der noch interessanter ist, weil Gazi Malesi ist quasi so ein abgeschottetes Ding relativ am Rand. Okmedani ist Teil des Stadtteils Beolu, also des zentralsten westlichen Stadt, also des zentralsten Stadtteils auf der europäischen Seite Istanbuls, hat etwa 86.000 Einwohner, ebenfalls relativ stark alevitisch geprägt. Und hier ist es so, dass alle radikalen Linken auch ihre Fraktionen da drin haben. Die dominante Gruppe dort ist die DSKPC, beziehungsweise Halkçepesi, wie der legale Arm davon heißt. Das ist eine marxistisch-leninistische Gruppe, die aus der Mayacayan-Tradition kommt. Also die türkische Linke, da gibt es vom deutschen Verfassungsschutz eine relativ schöne Grafik, das ist ja auch mal für was gut, hat ja begonnen mit drei großen Strömungen, einer guevaristischen, also an Che Guevara-orientierten, einer maoistischen und der an Mayacayan-orientierten Strömung. Und durch die tausenden Spaltungen, also diese Verfassungsschutzgrafik fängt mit drei Strömungen an und wird dann, also es sind mehrere hundert Gruppen am Schluss. Das heißt, du hast unglaublich viele, also wenn du durch so einen Stadtteil läufst, kennst du auch nicht alle Kürzel. Also die haben natürlich durch die vielen Spaltungen, ergeben sie dann unglaublich viele Buchstaben. Ich glaube, es gibt in der türkischen Linken auch keine Buchstabenkombination, die noch nicht gesetzt ist. Du könntest keine neue Gruppe mehr gründen. Es gibt einige große, die DHKPC bzw. HalkJPC ist die meiner Ansicht nach größte innerhalb der türkischen Linken, die PKK nicht mitgerechnet. PKK ist natürlich wesentlich größer, die PKK hat 30.000 Militante allein in Kandil und Millionen an Sympathisanten und Mitgliedern, aber unabhängig von der kurdischen Befreiungsbewegung wird DHKPC wahrscheinlich die größte sein. Unabhängig von denen gibt's, die sind nicht maoistisch, Maoisten gibt's auch noch, TKBML, MKP und so, relativ viele und halt anarchistische Gruppen, die auch in dem Stadtteil aktiv sind. Das Schöne ist zum Beispiel, in diesen Stadtteilen ist es so, dass Anarchisten und Kommunisten, obwohl das sogar stalinistische Gruppierungen sind, miteinander gut auskommen. Weil das, was am Papier steht, relativ wenig zählt im Vergleich zu dem, was du dann tatsächlich auf der Straße machst. Die Leute können sich's nicht leisten, miteinander großartige Konflikte anzufangen, weil im Endeffekt müssen sie an derselben Barrikade kämpfen am Ende des Tages. Diese Okmelene ist ein sehr schöner Kiez, kann ich jedem empfehlen, wenn man mal in Istanbul ist, sich das anzuschauen. Okmelene ist so, dass alles, wenn man durch eine Straße geht, revolutionäre Tradition hat. Also die Straßen sind alle umbenannt, die normalen Straßennamen kennt kein Mensch dort, sondern die sind benannt nach den Märtyrern der kommunistischen Linken. Also zum Beispiel der zentrale Park heißt Idil, das zentrale Kulturzentrum heißt Idil Kulturzentrum, nach einer der ersten weiblichen Märtyrerinnen der DHKPC, die bei einem Feuergefecht mit der türkischen Polizei verstorben ist. Und so läuft es halt weiter. Du hast in Okmelene zum Beispiel im Moment einen relativ starken Bezug auf Berkin Elvan. Das sieht man an jeder Straßenecke. Berkin ist ein Junge, der während der Gezi-Proteste, 14 Jahre alt übrigens, in Okmelene rausgegangen ist, weil seine Mutter ihn zum Brot holen geschickt hat und währenddessen von einer Tränengasgranate der Polizei am Kopf getroffen wurde und dann 269 Tage im Koma lag und dann verstorben ist. Diesen März. Dieser 14-Jährige ist übrigens von Erdogan zum Terroristen erklärt worden. Es gab keine Entschuldigung oder irgendwelche Konsequenzen für die Bullen, die ihn umgebracht haben. Also diese Sachen, da gibt es ganz viele Erinnerungssachen im Moment und so weiter. Wichtig ist, dass in diesen Stadtteilen der Staat nichts zu sagen hat. Das heißt, die Leute regeln die Sachen selber. Wenn du eine Streitigkeit mit dem Nachbarn hast, rufst du nicht die Polizei, sondern die Revolutionäre schlichten das. Wenn es ein Problem gibt, Gentrifizierung zum Beispiel, wenn jemand dort ein Haus baut, das sie nicht haben wollen, dann reißen sie es halt wieder ein. Das ist dort möglich, weil die Linke dort militant kämpft und sie sozusagen gesichert hat, dass der Staat einen sehr hohen Preis zahlen muss, wenn er da reingeht. Es gibt Razzien dort, es ist auch so, dass Verhaftungen dort stattfinden, aber wenn das stattfindet, sind es größere Operationen, wo die Polizei mit gepanzerten Fahrzeugen, Schusswaffen und so weiter in den Bezirk reingeht. Mit der normalen Riot-Polizei kommen sie höchstens bis ein paar hundert Meter vor dem Eingang in die zentralen Viertel. Sowas wie Bildung und Ausbildung wird auch selber organisiert. Das heißt, es gibt Schulklassen für die, es sind sehr arme Stadtteile im Übrigen. Das heißt, es sind hauptsächlich Stadtteile, in denen der ärmste Teil der Istanbuler Bevölkerung lebt, Arbeiterklasse und Arbeitslose, also reiche Leute sieht man in diesen Stadtteilen eigentlich kaum. Deswegen organisieren die auch sowas wie Schulklassen, Musikausbildung und so weiter selber. Das können sie sonst die Kinder dort einfach nicht leisten. Hier, das ist dieser zentrale Park, der nach Sibel Yalcin, einer anderen Märtyrerin der DHKPC, benannt ist. Und der Junge auf dem Plakat, das ist Berkin Elvan. Das ist Okmelene bei Nacht. Hier ist die zentrale Straße, die runterläuft zu dem Kulturzentrum. Das ist die Straße, an der sich die meisten Auseinandersetzungen abspielen. Das ist wirklich wöchentlich, weil die Organisationen das auch als eine Art Übung für ihre jungen Mitglieder begreifen. Das ist schon sehr wichtig, weil bei den Auseinandersetzungen am 1. Mai zum Beispiel, wenn man versucht, zum Taksimplatz zu kommen, bemerkt man, dass das ein ganz anderes strategisches Vorgehen ist, als es zum Beispiel wir in Berlin haben. Das ist von vornherein unglaublich gut organisiert. Die Leute, wir waren zum Beispiel am 1. Mai beim DIS-Gewerkschaftshaus. Polizei stand hier. Zuerst hat man versucht, die Bullen aus der Straßenseite zu vertreiben, die am ruhigsten war. Das ist gelungen. Und dann wird bei diesen Straßenseiten, werden die Straßenlaternen abgeschraubt und quergelegt, damit die Fahrzeuge nicht mehr reinfahren können. Und dann kann man langsam anfangen, Barrikaden dort zu bauen. Diese Straßen dienen dann aber nur zum Rückzug. Das heißt, wenn jemand verletzt ist, wird er dorthin gebracht. Und die Leute, die in den Straßen sind, die klopfen die Steine raus und bringen die dann halt mit Decken an die Front, damit die das vorne nicht machen müssen, wo die Barrikaden stehen. Das ist schon sehr gut organisiert und das lernen die Leute halt in diesen Auseinandersetzungen in ihren Stadtteilen. am 1. Mai ist auch so, wenn die Leute aus Gazi, Okmeda nicht zu diesen zentralen Treffpunkten kommen, wissen die anderen Leute, die woanders wohnen, jetzt geht's gleich los, weil das sind die, die grundsätzlich nie lange warten. Das ist der bewaffnete Arme der Eskapitschä. In letzter Zeit ist es häufiger geworden, dass sie leider mit Waffen auftreten müssen, weil die Repression, glaube ich, stark geworden ist. Also es ist so, dass der Staat an mehreren Ebenen angreift. Eine dieser Ebenen sind Drogenbanden. Also es gibt eine Kooperation zwischen Mafia-Strukturen und dem Staat, die mehr oder minder klar ist. Also du kannst mit den Leuten im Kiez reden, auch mit den Nicht-Organisierten, und die sagen dir, jeder weiß, dass der Staat diese Banden dorthin schickt, um die Kultur dieser Stadtteile zu zerstören, um den Widerstand dort zu zerstören. Die verkaufen dann dort halt Drogen oder versuchen so illegale Bordelle oder sowas aufzusperren, und die revolutionären Gruppen müssen sich dagegen wehren, damit sozusagen diese Stadtteile nicht von der Mafia übernommen werden. Da gibt's relativ viel Probleme. Man kann sich jetzt die Frage stellen, warum diese Eskalationslevels, weil natürlich ist das ein sehr hohes Level der militärischen Auseinandersetzung, das da gefahren wird. Es hat Gründe. Also zum einen ist die türkische Linke nie, im Unterschied zu der westeuropäischen, aus der Tradition des bewaffneten Kampfes rausgekommen. Es gab immer Militärputsch, Militärdiktaturen, wahnsinnig reaktionäre Regierungen. Die Leute waren immer darauf angewiesen, einen militärischen Arm zu haben. Im Wesentlichen ist es auch so, dass es da eine gewisse Arroganz innerhalb der türkischen Linken gibt. Die erkennen eine Gruppe, die keinen bewaffneten Arm hat, schlichtweg nicht als bündnisfähig an. Also wir haben oft so Gespräche in Deutschland gehabt, wo die erste Frage war, ja, wie viele Mann unter Waffen habt ihr und wie viele Gefangene? Und ich habe gesagt, ja, das sieht eher schlecht aus gerade. Ist auch schon klar, wer da sozusagen die führende Rolle in diesem Bündnis übernimmt. Jedenfalls für die größeren Gruppen dort ist das ein Muss. Die können das nicht ohne. Der jetzige Grund ist die wirklich starke Repression. Also wir haben 8 Tote alleine während der Gezi-Aufstände, die zum Teil durch scharfe Waffen, zum Teil durch Tränengasgranaten, zum Teil erschlagen worden sind durch Polizei und AKP-Anhänger. Wir haben aber auch nach Gezi jetzt zum Beispiel in den letzten Wochen wieder Tote. Also Uğur Kurt, der da in dieser Beispielliste steht, und Ayhan Yılmaz sind beide in Okmeda'nın gestorben vor jetzt 4 Wochen. Während Auseinandersetzungen, es gab eine Schülerdemonstration in Okmeda'nın, die Polizei hat diese Schülerdemonstration angegriffen, und weil Schüler in Okmeda'nın doch anders sind als Schüler woanders, haben die Schüler dann die Polizei mit Molotow-Cocktails angegriffen, und die Polizei hat scharf geschossen und hat beim Scharfschießen nicht diese Schüler erwischt, sondern einen Typen, der gerade bei einer Beerdigung vor dem Cemevi, dem alevitischen Gotteshaus, stand und hat ihn durch einen Kopfschuss getötet. In derselben Nacht gab es dann natürlich Proteste dagegen, und da ist wiederum ein älterer Mann, der einfach über die Straße gegangen ist, durch eine Tränengasgranate, die direkt in seinem Gesicht explodiert ist, verstorben. Deswegen sagt die türkische Linke, natürlich brauchen wir militante Strukturen, um uns gegen diese Angriffe verteidigen zu können. In Okmeda'nın sieht man auch gleichzeitig die Funktion, die diese Gruppen gegen Gentrifizierung in den Stadtteilen haben. Okmeda ist Teil von Beolu, diesem Stadtteil, der sehr, sehr unterschiedlich ist. Beolu umfasst extrem arme Gebiete und umfasst extrem reiche Gebiete. Die Istiklal, die zentrale Einkaufsstraße dort, ist Teil von Beolu, genauso wie Okmeda'nın. Und diese Mischung von verschiedenen Einkommens- und Wohlstandslevels macht es natürlich sehr anfällig für Gentrifizierung. Das ist ein sehr anfälliges Land für Bauspekulation, Immobilienspekulation. Deswegen wird versucht, dort diese Gecekondos, diese Armenviertel wegzuräumen, um was Neues bauen zu können, was mehr Profit bringt. Im Moment ist es so, dass die AKP-Regierung Teile von Okmeda'nın zu einem erdbebenunsicheren Gebiet erklärt hat. Das haben sie mehrfach schon vorher gemacht. Es gibt nämlich die Möglichkeit, die Leute dann einfach aus ihren Häusern herauszuschmeißen, die abzureißen und was Neues hinzubauen. Dieser Kampf wird in den nächsten Monaten beginnen und in Okmeda'nın sicherlich sehr, sehr, sehr hart geführt werden. Was passiert, wenn der nicht geführt wird, das sieht man in anderen Vierteln, die auch zu Beolu gehören. Also Talabasche zum Beispiel, Sulukule waren Viertel. Talabasche waren Viertel, wo viele Sexarbeiterinnen, viele Kurden, viele Zugewanderte aus ärmeren ländlichen Gegenden gelebt haben, und waren Viertel mit einer sehr lebendigen Kultur. Auch sehr polizeifeindliches Viertel, aber ohne organisierte radikale Linke. Und dort hat die Gentrifizierung innerhalb von 2 Jahren dieses Viertel komplett umgestaltet. Also die haben alle Häuser eingerissen, die Leute mussten wegziehen, und da stehen jetzt Neubauten von Toki, dieser staatlichen Wohnungsbaugesellschaft. Sulukule war vorher ein Roma-Viertel, da ist das Gleiche passiert. da gibt's gar, wenn man da durchfährt, die Leute erzählen einem auch die Geschichte, sind zum Großteil obdachlos. Der Staat ist hingegangen, hat ihnen die Häuser abgekauft für einen Preis weit unter dem Wert und hat ihnen angeboten, sie können sie irgendwo in der Peripherie Neubauten kaufen, die natürlich wesentlich teurer waren, obwohl sie scheiße und weit draußen waren, als das, was man ihnen für die Häuser mitten im Stadtzentrum bezahlt hat. Deswegen ist ein Großteil der Roma, die in Zurückhole gelebt haben, jetzt obdachlos. Das dritte Beispiel, über das ich sprechen muss, ist meiner Ansicht nach das beeindruckendste. Das ist ein Viertel, das selbst viele Leute in Istanbul nicht kennen. Das heißt Küçük Armutlu. Also eigentlich heißt es nicht so, aber so nennen es die Leute, die da wohnen. Das ist auch ein Gecikondo, ein Armenviertel, das selbst gebaut wurde Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Dort ist es so, das ist, da wohnen eigentlich nur mehr radikale Linke, da wohnt sonst niemand mehr, Familien, also natürlich nicht nur Militante, sondern Kinder, Omas, Opas, alle. Aber es ist sehr stark dominiert, wiederum von der DHKPC. Und in Küçük Armutlu ist es so stark, dass der Staat im Wesentlichen gar nichts mehr dagegen machen kann, dass die Leute ihren Stadtteil selber umbauen. Wiederum alevitisch, 6000 Haushalte, 20.000 Menschen. Das Ding ist, das ist übrigens ein Cemevit. Die alevitische Kultur, das wollte ich nur kurz anmerken, weil es ein relativ kompliziertes Beispiel ist, ist zwar eine Religion, ist aber eine relativ liberale Religion im Vergleich zu dem sunnitischen Islam. Deswegen ist der sunnitische Islam immer, davon hat immer gesagt, das sind Ungläubige, die müssen verfolgt werden. Die Türkei hat eine Reihe von Massakern an Aleviten aufzuweisen, und zwar durch alle Zeiten hinweg. Die Leute, die da hinten zum Beispiel an der Wand hängen, sind die Opfer des Sivas-Massakers, die in den 90er Jahren in einem Hotel in Sivas einfach angezündet worden sind und dort verstorben sind. Dieser Cemevi zeigt die Widersprüchlichkeit der ganzen Angelegenheit, weil hier ist Ali, also quasi der Prophet der Aleviten, und alles, was links hängt, sind Guerillas und Märtyrer, beziehungsweise zwei Tote vom Todesfasten. Es ist vergleichbar vielleicht am ehesten mit dem, was man unter Befreiungstheologie in Südamerika kennt. Wobei die organisierten Linken zum Großteil Atheisten sind und nicht alevitisch, aber die alevitische Kultur respektieren, eben weil sie immer relativ nah an den Revolutionären da war. Das hat recht stark mit den Urbanisierungsprozessen in den 70er Jahren zu tun, weil die Aleviten eine nomadische Kultur in dieser Zeit waren und diejenigen waren, die dann durch die Urbanisierung in die Armenviertel kamen und die radikale Linke eben diese Armenviertel aufgebaut hat. Und seit den 70er Jahren existiert dann halt diese Verbindung zwischen radikaler Linke und Alevitentum. Das hier ist eines der Bauprojekte, die die Linken da selber machen. Das Haus ist komplett illegal, der gesamte Bau ist illegal, die Arbeiter sind Genossen, die Planer, die Ingenieure sind Genossen, das wird alles selbst gemacht. Das in diesem Fall wird ein Cemevi, also ein alevitisches Kulturzentrum, ein Versammlungsraum und Schulräume. Das ist das größte Bauprojekt in dem Stadtteil und das sind sie relativ stolz drauf, weil Leute aus Küçük Armutlu normalerweise nicht mal die Gelegenheit, also Kinder vor allem, nicht die Gelegenheit haben, irgendeine Bildung oder Ausbildung zu genießen. Das ist schlichtweg neu für die. Das Bauprojekt soll nächstes Jahr Ende Sommer fertig sein, wenn alles gut läuft. Alle diese Bauten, auch die Privathäuser, sind illegal. Der Staat hat sagt, die können jederzeit abgerissen werden, es gibt keine Eigentumsurkunden für das. Das Witzige ist, wenn Steuern erhoben werden, dann werden sie trotzdem dort erhoben. Dann sagt man, hier gibt es ja einen Familienhaushalt, die können Steuern zahlen. Aber wenn es darum geht, wer sozusagen Eigentum an diesem Land hat, dann sagt der Staat, ihr seid kollektiv illegal. Würden die das nicht mit Knarren und Molotow-Cocktails verteidigen, wären sie morgen dort weg. Das ist ein zweites Projekt, das in Armutlu stattfindet, der sogenannte Volksgarten. Da ist es so, da wollen sie Pflanzen züchten, Samen ziehen und den Leuten sozusagen zur Verfügung stellen, damit die diese Saatgut zum Anbau von Gemüse in ihrem eigenen Garten nutzen können. Armutlu ist so, dass es keine Hochhaussiedlungen sind, es sind kleine Häuser und jeder hat seinen Garten und die wollen halt sozusagen zentral für Saatgut sorgen und das dann verteilen, damit die Leute halt ihre Ernährung natürlich nicht vollständig, aber zumindest in einem kleinen Teil selbst organisieren können. Zusätzlich zu diesen Projekten gibt es eine Reihe von so anderen Projekten, um das Leben dort schöner zu gestalten. Sie haben Windenergiegeneratoren selber gebaut. Die sehen recht lustig aus, ich habe leider kein Foto mit, weil die halt wirklich selber aus irgendwelchen Metallresten gebaut sind. Aber so, dass, haben sie zumindest behauptet, ich habe es dann nachgeprüft, dass einer dieser Windgeneratoren sozusagen einen Haushalt versorgen könnte im Idealfall. Das gleiche machen sie mit Solarzellen. Sie versuchen gerade sozusagen Solarzellen an den Dächern dieser Häuser anzubringen, um die Stromversorgung zu gewährleisten. Ist nämlich relativ schwierig, weil die Häuser als illegal gelten und deswegen der Strom immer geklaut ist. Also der wird immer von woanders her abgeführt. Hier sieht man, also sozusagen, das ist, Küçükamuklu liegt an einem Hügel direkt an der zweiten Bosporusbrücke. Es ist also relativ zentral, obwohl es aussieht wie ein Dorf mitten in einer Großstadt. Man braucht vom Taxiplatz zum Beispiel 25, 30 Minuten hin, wenn der Verkehr nicht zu hart ist. Man sieht hier sozusagen drei verschiedene Arten von Stadt. Hinten sieht man schon die neue Stadt, wie sie der AKP vorschwebt. Eine gentrifizierte Stadt mit Hochhausbauten, mit relativ vielen Neubauten. In der Mitte ist es so gemischt, da gibt es Neubauten und höhere Bauten. Und Küçükamuklu sind nur Gecekondos, also selbstgebaute Häuser. Slums finde ich unzutreffend, weil im Wesentlichen ist bei Slum, denkt man immer, es ist dreckig oder sowas. Das ist es nicht in Amuklu, aber die Häuser sind selbst gebaut. Hier ist es so, da sieht man, dass die Revolutionäre in dem Kiez, also sozusagen, das ist das Beispiel, was passiert, wenn der Staat versucht, diese Drogenbanden einzuschleusen. In diesem Haus haben die operiert. Das ist dann eingerissen worden von den Genossen vor Ort. Hier sieht man noch die Barrikaden nach einer Auseinandersetzung, weil der Staat zeitweise versucht, da reinzukommen und Waffenlager zu finden, die es angeblich dort geben soll. Bevor ich zu den Fabriken komme, wollte ich nur sagen, bei Amuklu ist es so, dass dort mehr noch als in Okmedane sowas wie eine Stadtteilversammlung gibt. Das heißt, einmal monatlich kommen alle Leute, im Idealfall alle Leute, meistens sind es halt nur die, die es interessiert, aber es ist bei allen Strukturen so, zusammen und versuchen zu besprechen, wie der Stadtteil organisiert werden soll. Das ist dasselbe Problem wie vorhin wieder. Also die kommen jedenfalls einmal im Monat zusammen und diskutieren über Stadtteilentwicklung. Es ist so, dass diese Stadtteilversammlung für ihren Kiez bestimmte Ordnungs-, also sozusagen bestimmte Regeln festgelegt hat. Diese Stadtteilversammlung legt Regeln fest. Das ist unter anderem sowas wie, dass sie höhere Anbauten als zwei Stockwerke nicht tolerieren, weil das bedeuten könnte, dass man untervermietet und sozusagen Profit aus seiner Wohnung schlägt. Sie tolerieren es auch nicht, dass man die Wohnung sozusagen für Touristen oder sowas anbietet. Sie tolerieren auch keinen Verkauf des Eigentums, sondern die Leute, die da wohnen, sind Eigentümer. Und wenn die wegziehen oder sterben oder sonst irgendwas, fällt es zurück an die Dorfversammlung und die entscheidet, wer braucht ein Haus und gibt dann das Haus an diese Leute weiter. Das heißt, sie versuchen durch diese Regeln, diese Gentrifizierungsprozesse, deren negative Auswirkungen sie in allen anderen Stadtteilen sehen können, von Küçükamuklu fernzuhalten. Diese Stadtteile, von denen ich gerade gesprochen habe, sind ein Teil von Selbstorganisierungsprozessen, die es derzeit die gab es auch schon vor Gezi, aber die sind durch Gezi natürlich noch beschleunigt worden, in der Türkei gibt. Ein zweiter Teil sind Fabriken. Es gibt, da sieht man den Beschleunigungseffekt, den die Gezi-Proteste haben, noch viel stärker. Es gibt seit Gezi eine Reihe wilder Arbeitskämpfe, also Arbeitskämpfe, die gegen den Willen der Gewerkschaftsführung geführt worden. Es gibt eine selbstorganisierte Fabrik, ein Pilotprojekt, über das ich gleich noch ein bisschen mehr erzählen werde. Es gibt eine Reihe neuer Basisorganisationen im Arbeitssektor, vor allem im sogenannten Sektor der White-Collar-Worker, also sozusagen prekarisierte Arbeiter in Softwarebetrieben, in Banken, also das, was man in der bürgerlichen Einteilung als Angestellte kennt. Es gibt zusätzlich noch nicht wilde Streiks, weil die Gewerkschaften, also DISK und KESK, eigentlich für unsere Verhältnisse, die wir den DGB in Deutschland, den ÖGB in Österreich kennen, recht revolutionär sind. Also die nehmen auch an Straßenschlachten teil, die streiken auch länger, als es der Chef will oder so, im Unterschied zum ÖGB und dem DGB. Aber den Leuten in der Türkei gehen sie trotzdem noch nicht weit zurück genug, weil die Bürokratie dieser Gewerkschaften schon oft nach einer Weile dann sagt, naja, wir sollten schon einen Kompromiss finden oder so. Die Leute da wollen dann meistens die Arbeitskämpfe doch noch weiterführen, weil die Arbeitsbedingungen und die Entlohnung einfach unglaublich beschissen ist und kleine Kompromisse an den Lebenswirklichkeiten der Leute kaum irgendwas ändern. Nach Gezi hat ein Prozess begonnen, dass diese wilden Arbeitskämpfe, diese neu entstandenen Basisorganisationen versuchen, Formen, die mit Gezi entstanden sind, für sich zu nutzen. Gezi hat ja diese Forenbewegung gegründet, also in den Stadtteilen Forenveranstaltungen, gesagt, alle, die Bock haben, kommen dahin, wir diskutieren alles gemeinsam. Und genau das passiert jetzt auch im Fabriksektor. Das heißt, es gab, als ich das letzte Mal da war, zum Beispiel in einem Park ein Arbeiterforum, wo Delegierte aus diesen verschiedenen Betrieben, die gerade Arbeitskämpfe führen, gemeinsam in einem Park zusammengekommen sind und dann gesagt haben, wie können wir den Kampf weiterentwickeln. Da gab es dann Reden aus jeder Fabrik und Versuche, diese Kämpfe miteinander so zu verknüpfen, dass die kämpfenden Belegschaften nicht nur in ihrem eigenen Betrieb streiken, sondern auch versuchen, die jeweils anderen Belegschaften zu unterstützen. Das hier ist die Ladengalerie der ersten selbstorganisierten Fabrik in der Türkei, Kasova. Kasova war ein Textilbetrieb, ist immer noch ein Textilbetrieb, war ein klassischer Textilbetrieb, wie man in der Türkei sehr häufig findet. Der Textilsektor in der Türkei ist recht groß, volkswirtschaftlich gesehen, und besteht aus einem Haufen von so mittleren und kleinen Betrieben, die als Zulieferbetriebe für westliche Konzerne im Wesentlichen arbeiten, mit extrem beschissenen Arbeitsbedingungen und extrem beschissenen Löhnen. Bei Kasova war das genauso. Also ich habe mit ein paar Arbeitern da gesprochen, die sagen halt, 12-Stunden-Schichten waren an der Tagesordnung, war unglaublich heiß in der Fabrik. Du durftest dich nicht beschweren, weil da saß dann der Aufsetzer mit dem Baseballschläger und es gab halt einen Lohn, der unter dem Mindestlohn lag. Ich glaube, der Mindestlohn liegt in der Türkei bei 300 Euro umgerechnet im Monat. Und wenn man dann noch drunter bleibt, bei 12-Stunden-Schichten täglich, kann man sich vorstellen, wie angenehm das zu leben ist. Im Übrigen ist das Preisniveau nicht wesentlich unterschiedlich von unserem hier. Also man kann, es ist nicht so, dass da alles wahnsinnig billig ist und deshalb mit 300 Euro ein gutes Auskommen möglich wäre. Gerade in Istanbul ist es nicht, ist es kein großer Unterschied. Es ist billiger, aber nicht so viel, dass man mit 300 Euro leben könnte. Am Ende, Ende 2012, hat der Chef sich dann entschieden, einfach gar nicht mehr zu zahlen über 3 Monate hinweg. Die Angestellten, die Arbeiter haben gesagt, naja, also irgendwann muss er zahlen, haben Streik begonnen, haben gesagt, wir wollen unseren Lohn anfänglich. Also am Anfang war es ein Kampf um ihren Lohn und um die Abwendung der Schließung der Fabrik, weil der Chef meinte, er will die ausstehenden Löhne nicht zahlen, ihm wird das alles zu teuer und er wird die Fabrik auch gleich schließen. Meistens ist das ein Manöver, wo die Fabriken dann unter anderem Namen nochmal aufmachen mit billigeren Arbeitskräften und einfach die Belegschaft ausgetauscht wird. Das ist relativ häufig so, dass die dann schließen, machen das gleiche auf, es heißt anders und du hast eine neue Belegschaft. In dem Fall war es so, dass dann dieser Arbeitskampf begonnen hat, sie die Fabrik erstmal besetzt haben. Das ist von der Polizei unterbunden worden. Es gab dann ein Streikzelt vor der Fabrik, wo sie versucht haben, die Maschinen zu bewachen, weil sie erwartet haben, dass der Chef irgendwann die Maschinen abtransportieren lässt. Und während Gesi haben sie dann die Idee entwickelt, naja, wir könnten es eigentlich auch ohne Chef weitermachen und haben versucht, es durchzusetzen und haben dann angefangen, mit linken Anwältinnen zu kooperieren, die organisiert sind im CHD. CHD ist ein Anwaltsverband, der türkeiweit über 2000 Mitglieder hat, die ausschließlich politische und soziale Fälle verhandeln. Also es geht um Arbeitsrecht, es geht um politische Gefangene natürlich. Wir haben 9000 politische Gefangene in der Türkei. Es geht um Kämpfe von LGBT-Leuten zum Beispiel gegen Diskriminierung, also all diese Sachen, um kurdische Fragen, all diese Sachen werden durch diese CHD-Leute verhandelt und die haben dann versucht, auf einer juristischen Schiene, parallel zu dem Arbeitskampf, der auf der Straße lief, die Maschinen einzuklagen und zu sagen, der Lohn ist ausständig, diese Leute kann man sowieso nicht dazu zwingen, den Lohn zu zahlen, weil die sagen, sie haben kein Geld, dann sollen sie die Maschinen da lassen. Und in Kombination aus diesem juristischen Weg und dem Kampf auf der Straße ist es letztendlich gelungen, diese Fabrik den Arbeitern dann zu übergeben. Die Leute sind jetzt im Eigentum ihrer eigenen Produktionsmittel, haben diese Fabrik und eben diese Ladengalerie, in der sie ihre selbst hergestellten Produkte verkaufen. Im Übrigen sehr, sehr hoch qualitative Produkte, die haben für einen Haufen relativ teurer Westkonzerne produziert. Mir fallen die Namen jetzt nicht ein. Wie heißt denn das mit dem Krokodil da drauf? Kennt das jemand?
Lacoste.
Ja, Lacoste zum Beispiel. Das andere nicht H&M, sondern auch was mit und.
C&A.
Nicht C&A. Ja, egal, jedenfalls für recht bekannte Marken. Ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben. Das könnte sein, ja. Also es war was mit dem und auf jeden Fall. Es waren um die 12 westliche Konzerne, die Abnehmer dieser Sachen waren. Zum Beispiel war das letzte Mal da mein Lacoste-Bulli, natürlich ohne Lacoste Label, das gibt's jetzt nicht mehr gekauft, für billigeres Geld als vorher. Vorher waren es natürlich teuer verkaufte Sachen, jetzt ist der Preis niedriger und die Löhne höher, einfach weil es niemanden mehr gibt, der da zwischen dem Verkauf und dem Arbeitsprozess Unmengen an Geld rauszieht. Die Leute haben gesagt, sie wollen natürlich jetzt Löhne haben, mit denen sie leben können und haben ihre eigenen Löhne auf das Niveau angeglichen. Gleichzeitig ist es aber so, dass sie jetzt auch nicht alles für sich behalten. Also sie haben versucht, diesen Betrieb jetzt nicht zu sagen, wir haben das ist unsere Insel der Seligen und alles andere interessiert uns nicht mehr, sondern zu versuchen, diesen Betrieb einzubringen in Widerstandsbewegungen, die aus der Gesi-Protestwelle hervorgegangen sind. Das heißt, sie machen relativ viel Gefangenenarbeit. Es gibt Gefangene, die machen zum Beispiel Schlüsselanhänger, das wird dann in der Ladengalerie verkauft, das Geld geht wieder an die Gefangenen. Erdbebenopfer in Van. Van ist eine südtürkische Stadt, in der seit Jahren Leute in Blechbüchsen wohnen, weil der Staat nicht in der Lage ist, die Auswirkungen eines Erdbebens zu beseitigen. Diese Erdbebenopfer nähen Kinderklamotten, die kommen in den Laden, es wird verkauft, die kriegen das Geld. Es gibt ganz viel Spenden, die halt aus den normalen Einkünften von Kosovo hervorgehen, die dann an die Familien der Gesi-Toten gehen und so. Also sie versuchen sozusagen diesen Betrieb als Teil der allgemeinen Widerstandsbewegung zu etablieren. Und die Existenz dieses Betriebes ist ganz wichtig für ganz viele andere Arbeitskämpfe, weil die Leute halt sagen, na gut, wir sehen jetzt hier, gibt's keine Bosse mehr und irgendwie funktioniert das besser als vorher, wir könnten das eigentlich auch selber so machen. In Griechenland gibt's übrigens dasselbe mit Viome, einer Baustoff- und Waschmittelfabrik in Thessaloniki, wo dasselbe 2012, also sehr ähnlicher Prozess 2012 passiert ist, die jetzt auch unter Arbeiterkontrolle ist, wobei es dort mehr Probleme gibt, weil der Absatz für Baustoffe schwieriger zu organisieren ist als für relativ hochwertige Textilien. Da ist Kosovo schon privilegiert in dem Sinne, weil es einfach ist, hochwertige Textilien zu verkaufen. Bei Baustoffen, vor allem weil die ja als illegal gelten, nachdem die Fabrik ja in Arbeiterhand ist, ist es schwieriger.
Ja, machen jetzt Putzmittel.
Ah, Putzmittel, ja. Das war aber Baustofffabrik vorher.
Ja genau, es war, aber das ist noch gelagert, aber sie verkaufen nicht.
Mhm. Ja, es gab einen Versuch aus Berlin, da wollten die Leute, also die Leute haben gesagt, okay, wir wollen das Zeug kaufen, das sie da produzieren, aber es ist nicht möglich, das über den Zoll zu kriegen. Und deswegen haben die gesagt, wir fahren mit Unmengen an Leuten an die Grenze und versuchen das als Eigenbedarf über die jeweiligen Grenzen zu kriegen. Aber das ist leider an logistischen Problemen mit der Organisation gescheitert.
Mhm.
Bei Kosovo waren es um die 70 am Anfang, jetzt sind es nur mehr 25, weil während des Arbeitskampfs halt einige gegangen sind, die sich das nicht leisten konnten, weil am Anfang war es ja so, dass ein halbes Jahr einfach gar keinen Lohn gab, bis dieser Kampf bewältigt war und da sind viele dann halt in andere Fabriken gegangen. Es ist aber so, dass sie gesagt haben, jetzt im Juni läuft, also die Situation ist die, dass sie einen Teil der Maschinen jetzt schon seit einigen Monaten haben. Einen neueren Teil der Maschinen, da läuft ein separater Prozess und diese juristische Auseinandersetzung muss irgendwann Juni, Juli jetzt vorbei sein. Und wenn sie diese Maschinen haben, dann kann die Produktion erst wieder voll anlaufen. Sie haben es irgendwie so erklärt, dass sie jetzt sozusagen quasi aus teilfertigen Produkten fertige machen können, aber sie können nicht die ganze Produktionskette quasi bewältigen. Und sie wollen, wenn die Produktion voll anläuft, wieder aufstocken und mehr Leute da in den Produktionsprozess einbinden. Im Moment sind es 25 sowas. Also diese Geschichte war als Symbol wahnsinnig wichtig und hat für andere Arbeitskämpfe Beispiele abgegeben. Hier sieht man, das ist am 1. Mai vor der Gewerkschaftszentrale und das ist so ein gemeinsames Transparent von Greifarbeitern, Kosovo, Fenisch Kasche und Kasche. Kasche ist eine Zeitungsredaktion, wo dasselbe relativ weit fortgeschritten ist. Da ist es auch so, der Chef wollte nicht mehr, also Kasche ist neu entstanden nach Gesi. Und zwar von jemandem, der nicht politisch war, der aber gesehen hat, es gibt einen Absatzmarkt für politische Zeitungen in diesem Fall. Und da hat er natürlich linke Redakteure eingestellt. Also die Redaktion von Kaschehaber ist zur Hälfte aus der kommunistischen Partei, TKP, und zur anderen Hälfte antikapitalistische Muslime. Es gab am Gesiplatz, und das war sehr wichtig, eine Gruppe, die heißt antikapitalistische Muslime. Die war insofern wichtig, als Erdogan die Rolle spielt, zu sagen, ja, das sind alles Ungläubige und alle Muslime müssen auf meiner Seite sein. Und die antikapitalistischen Muslime haben gesagt, nein, wir als Muslime sind auch gegen den Kapitalismus und nehmen an diesem Protest teil. Das hat zum Teil sehr eigenartige Formen gehabt, weil die haben zum Beispiel ein Transbild, wo drauf steht, Eigentum gehört Allah. Das ist auf den ersten Blick relativ skurril, auf den zweiten Blick aber gar nicht so blöd, weil das natürlich heißt, Eigentum ist kollektiv und alle, also sozusagen man kann das nicht privatisieren, es gibt keine. Also es ist von der Kapitalismuskritik her relativ diffus, aber es war wichtig, dass die da waren und die sind auch ein Teil dieser Redaktion. Der Typ, der das finanziert hat, war selber nicht links, sondern wollte halt irgendwie Profit mit dieser Zeitung machen, hat aber nach einigen Monaten bemerkt, dass das gar nicht so einen reißenden Absatz findet und überhaupt Printmedien in Zeiten der Krise der Printmedien keinen mehr reich machen. Jetzt hat er, obwohl es eine Garantie gab, als dieses Zeitungsprojekt angefangen hat, dass das zumindest 2 Jahre läuft, weil die Leute brauchen ja irgendeine Arbeitsplatzsicherheit, hat er nach ein paar Monaten gesagt, nee, wir sperren das jetzt zu. Und zwar relativ plötzlich. Also die Leute da haben das so erklärt, die waren mitten in der Produktion an einem Tag und dann kam halt irgendwie die Nachricht, das ist heute die letzte Ausgabe, die wir machen. Auch da waren Löhne in einer relativ hohen Größenordnung ausständig. Kasia aber hat es dann genauso gemacht wie Kasuban, sie haben die Redaktionsräumlichkeiten besetzt und gesagt, wir machen diese Zeitung jetzt ohne den Typen, der das vorher finanziert hat, und haben zunächst nichts anderes rausgebracht als ein zweiseitiges, ja, wie soll man sagen, Fansein über ihren eigenen Arbeitskampf und haben versucht, das halt sozusagen nicht zu verkaufen, aber das sozusagen zu verteilen. Im Moment gibt's da gerade so einen Prozess, wo die Redakteure zusammen mit den freien Journalisten, die da gearbeitet haben, diskutieren, wie dieses Projekt ausgestaltet werden könnte. Also sie wollen jetzt wahrscheinlich so ein Online-Medium draus machen, weil Print ist recht teuer, wenn du es drucken musst und wenn du keine Kohle hast, ist das schwierig. Jetzt wollen sie ein Online-Medium draus machen und das als kollektives Projekt aufrechterhalten. Ein anderer Arbeitskampf ist der bei Greif. Greif ist ein relativ großer Betrieb, ist ein Verpackungshersteller, eigentlich eine Tochterfirma von einem US-Konzern. Auch hier klassisch, wie bei all diesen Fabriken in der Türkei, Mindestlohn, 12-Stunden-Schichten, alles scheiße. Die Leute haben versucht, eine Lohnerhöhung, eine relativ geringe sogar, durchzusetzen und haben das besetzt. Es hat 2 Monate gedauert, dann ist es allerdings wirklich brutal von der Polizei geräumt worden. In diesem Fall sieht man dann auch, dass natürlich je größer die Fabrik ist, desto schwieriger die Fabrik dann letztendlich auch zu bekommen. Der Arbeitskampf geht weiter, allerdings nicht mehr mit Besetzung, weil das sozusagen nicht durchzusetzen war gegen die Übermacht der Bullen. Kurzzeitig. Ja, die antikapitalistischen Muslime. Kurzzeitig besetzt waren nach Gezi insgesamt im Umfeld von Istanbul und in Istanbul 8 Fabriken. Ich habe jetzt hier die Namen aufgeschrieben. Ich war nicht bei allen von denen, aber alle von denen waren zumindest ein paar Tage, manche davon ein paar Wochen besetzt. Und bei allen von denen gehen die Arbeitskämpfe auch nach dem Ende der Besetzung weiter. Also es gibt dann meistens so Zelte vor der Fabrik, wo die Leute einen Infostand haben und da bleiben. Es ist sehr schwierig sozusagen, das wie bei Kasuba zu machen, weil bei den meisten Fabriken ist es recht schnell so, dass die Polizei das räumt. Auch Arbeitskämpfe, die nicht mit Besetzungen geführt werden, können relativ militant sein. Kann man sich bei YouTube anschauen, wenn jemand Lust hat, dieses Celiklia Holding Ding, das ist ein Kohlekraftwerk. Da war es so, es ging um Löhne und um Kündigungen. Es gab Kündigungen von einigen Kollegen und die, die verblieben sind, wollten diese Kündigung nicht akzeptieren und haben dann da eine Demonstration auf dem Gelände der Kohlefabrik durchgeführt. Die Gendarmerie, also ein Teil des Militärs, hat versucht, die zu räumen. Das ist nicht gelungen. Es gab militanten Widerstand. Als die dann zusammen mit der Polizei die Leute weggeräumt haben, haben die schnell noch das Verwaltungsgebäude in Brand gesetzt, damit man auch sieht, dass sie es ernst meinen. Eine andere Geschichte ist eine Bauarbeitergewerkschaft, die neu entstanden ist. Das ist ein sehr interessantes Projekt, weil die Bauarbeiter im Unterschied zu anderen Fabriksbelegschaften noch schwieriger zu organisieren sind. Da fluktuiert der Arbeitsplatz recht stark, die sind mal da im Einsatz, mal dort im Einsatz. Man kann unglaublich leicht gekündigt werden, weil es in vielen Fällen einfach ungelernte Arbeiten sind. Da sagt der Chef, dann gehe ich, nehme halt irgendwen anderen. Andrang gibt's genug. Es gibt eine große Anzahl von Arbeitsunfällen auf diesen Baustellen, die schlecht gesichert sind und wo sowas wie Arbeitsplatzsicherheit im Grunde keine Rolle spielt. Diese Bauarbeitergewerkschaft, die im Wesentlichen aus so Altlinken und jungen Bauarbeitern besteht, ist ein Sonderfall auch innerhalb der Gewerkschaftsbewegung, weil die ausschließlich direkte Aktionen durchführen. Die sagen, wir können mit Streiks relativ wenig erreichen, wir werden sofort gekündigt und neue Bauarbeiter werden eingestellt. Deswegen sagen die, wenn Löhne ausständig ist, dann geht diese Bauarbeitergewerkschaft zu diesem Bau, versucht die Leute dazu organisieren und fährt dann zum Chef nach Hause, schlägt den zusammen, zündet das Auto an und sagt, wir wollen unsere Löhne haben. Das ist tatsächlich so. Das ist eine gängige Praxis bei dieser Gewerkschaftsorganisation. Im Moment wichtig, wenn es um Arbeitskämpfe geht, ist die Kampagne Gerechtigkeit für Soma. Also für diese 300 Angehörigen von 300 Bergarbeitern, die vor wenigen Wochen in Soma bei einem Grubenunglück, wie es heißt, gestorben sind. Die türkische Linke geht grundsätzlich davon aus, dass es keine Arbeitsunfälle gibt, sondern Arbeitsunfälle werden als Mord gewertet. Da machen die überhaupt keinen Unterschied. Im Fall von Soma ist es tatsächlich richtig, das so zu werten. Die Arbeitssicherheit wird zugunsten von erhöhten Produktionszahlen und niedrigeren Preisen einfach schlichtweg weggelassen. Es ist scheißegal, ob dort jemand stirbt. Grubenunglücke sind relativ häufig in der Türkei und es interessiert keine Sau. Bei Soma ist es so, dass der Eigentümer auch AKP-nahe ist. Es gab wenige Wochen vor dem unglücklichen Antrag aller Oppositionsparteien, dort eine Prüfung durchzuführen. Die AKP hat den Antrag niedergestimmt, es gab keine Prüfung. Dann gab es dieses Grubenunglück, bei dem die Leute halt dort gestorben sind. Die Reaktion der AKP war zunächst einmal, dass Berater von Erdogan öffentlich einen Angehörigen eines Opfers zusammengetreten hat. Das war so die erste Reaktion. Erdogan hat gesagt, das ist normal. In jedem Industrialisierungsprozess gibt es Grubenunglücke, das kann man einfach nicht ändern. Das ist Schicksal sozusagen. Das war die einzige Reaktion. Also westliche Herrschende würden diplomatischer vorgehen und sagen, nein, es tut uns schon irgendwie leid, wir werden das in Zukunft ändern. Bei Erdogan ist es so, dass er sagt, nein, wir werden es nicht ändern, weil es ist normal und es gehört halt zum Leben eines Bergarbeiters dazu. Bei einem früheren Grubenunglück hat er gesagt, sie sollen stolz drauf sein, weil das ist natürlich ein risikoreicher Job und wer dieses Schicksal hinnimmt, der hat eine besondere Ehre sozusagen. Jedenfalls läuft da gerade eine Kampagne, da diese Leute zu organisieren. Soma, muss man wissen, ist keine Hochburg der Linken, sondern war eigentlich eine Hochburg der AKP selbst. Das heißt, es ist sehr schwierig vor Ort, aber immer mehr Leute begreifen, dass diese Regierungspartei für sie nicht gut ist. Aber das Problem ist auch, dass diese Grube wird natürlich wieder aufsperren, wenn sie nicht schon wieder aufgesperrt hat, das habe ich jetzt nicht verfolgt, dass es so ist, dass wenn du zum Beispiel nicht AKP wählst, du auch gekündigt werden kannst. Also das ist bei vielen, die Wahlen in der Türkei sind ein eigenes Thema, über die kann man gesondert sprechen. Es gibt Wahlbetrug und es gibt aber vor allem den Druck auf Arbeiter, die ihren Job verlieren können, wenn sie zumindest offenkundig für eine Oppositionspartei engagieren. Wir haben jetzt diese Kieze, wir haben die Fabriken und es gibt natürlich noch andere Bereiche, in denen der Widerstand, der mit Gezi einen Höhepunkt, einen vorläufigen Höhepunkt erreicht hat, weitergeht. Kurden und Aleviten haben wir gesehen, sind vor allem in diesen Kiezen die Widerstandshärte. Bei Kurden ist es ja im Grunde ein gesamter Landesteil, der Widerstand gegen die türkische Regierung leistet. Im Moment, die neueste Eskalation war Lice. Lice ist eine kleine Stadt in Kurdistan, in der Nähe von Chelampinar, also in der Nähe auch des Grenzübergangs zu Syrien, wo die AKP-Regierung versucht hat, den Friedensprozess, den es seit eineinhalb, zwei Jahren zwischen der PKK und dem Staat gibt, zu nutzen, um in den Gebieten, wo die Guerilla jetzt keine aktiven Aktionen mehr durchführt, neue Militärstützpunkte zu errichten. Der Friedensprozess in der Türkei, die PKK würde das sicher anders sehen, aber ist meiner Ansicht nach nichts anderes als eine systematisch durchgeführte Verarschung der kurdischen Befreiungsbewegung. Das heißt, man hat mit Öcalan, der in Imrali in Isolationshaft sitzt, ausgehandelt, wir wollen gemeinsam einen Friedensprozess starten. Die Guerilla hat alles eingehalten, was ihr diktiert wurde. Sie haben die zurückgezogen aus maßgeblichen Positionen in den Bergen. Sie haben keine Aktionen durchgeführt, niemanden mehr erschossen, kein Militär angegriffen. Die AKP-Regierung hat aber ihre Versprechungen nicht eingehalten, und zwar keine einzige. Im Gegenteil, sie nutzt diesen Waffenstillstand, um ihre Stützpunkte weiter in Kurdistan aufzubauen. In Lice war es so, dass dann vor ein paar Wochen dann militanter Widerstand der Bevölkerung, ohne Beteiligung der Guerilla, sondern der örtlichen Jugendlichen, die ja alle relativ PKK-nah sind, angefangen hat. Auch bei dem Widerstand gab es wiederum Tote, die vom Militär erschossen wurden. Und das geht sozusagen dort weiter. Die Frauenbewegung ist mit Gezi relativ stark gewachsen, sehr viel stärker öffentlich geworden. Es ist sehr schwierig für viele Frauen, sie innerhalb der, in der Türkei zu organisieren, weil patriarchale Herrschaftsverhältnisse dort nicht nur innerhalb der AKP, sondern tatsächlich über Parteigrenzen hinweg eine relativ starke Rolle spielen. Also die Oppositionspartei CHP ist da ein Stück weit fortschrittlicher, aber ist natürlich auch nicht das Gelbe vom Ei. Das gleiche gilt für die LGTB-Bewegung, die, wir haben da mit einigen Leuten gesprochen, die sagen, wir sind eigentlich durch Gezi erst richtig sichtbar geworden, die aber auch gleichzeitig gesagt haben, das Problem ist, seit wir richtig sichtbar geworden sind, bekämpft uns der Staat härter. Also im Moment ist zum Beispiel in der Diskussion eigene Gefängnisse für LGTB-Leute zu errichten, wo nur solche Leute untergebracht werden, quasi separiert von anderen Gefangenen. Dieser Kampf um Anerkennung geht weiter und ich muss ehrlich sagen, das ist einer der aktivsten Teile im Moment. Also da kann man sagen, da gibt es keinen Abbruch, wie bei vielen anderen Sektoren der Gezi-Bewegung, sondern das geht ungebrochen weiter. Fußball-Fangruppen, das ist eine Entwicklung, die auch relativ relevant ist, weil vor Gezi zwar Charge, also der Fußball-Fangruppen, die Ultras von Beşiktaş immer schon politisch waren, aber nach Gezi alle eigentlich irgendwie politisch wurden. Das heißt, während Gezi gab es dann diesen Istanbul United Fanschal, wo alle drei großen Vereine Istanbuls gemeinsam agiert haben, obwohl sie die eigentlich ziemlich stark hassen, aber auf der Straße dann gemeinsam einen Ausdruck gefunden haben. In diesem Fall, wie gesagt, das habe ich vorhin schon erwähnt, ist gerade dieses E-Ticket im Mittelpunkt der Auseinandersetzung. Die versuchen, das abzuwehren, wobei sie die auch stark an allgemeingesellschaftlichen Kämpfen beteiligen. Also Beşiktaş ist ähnlich, also nicht so wie die anderen Kieze, die ich jetzt beschrieben habe, aber auch ein starker Widerstandsherd, bei denen sehr oft zu militanten Auseinandersetzungen kommt. Zuletzt, es entsteht eine Häuserbesetzungsbewegung. Das hat keine Tradition in der Türkei, es gab es nie. Squatting war kein großes Thema. Es gab einige anarchistische Häuser Anfang 2000, aber es war keine tatsächliche Bewegung, die öffentlich sichtbar war. Das hat mit Gezi begonnen und da ist zunächst der erste Squat in Kadıkö, also in einem Stadtteil, der auf der asiatischen Seite Istanbuls liegt, entstanden. Und seit dieser Squat entstanden ist, gibt's nicht permanent, aber relativ viele Neubesetzungen. Es ist dann Beşiktaş entstanden, zweiter in Kadıköy und so weiter. Im Moment scheint es so zu sein, als ob der Staat das gar nicht richtig begreifen würde, weil das eine Aktionsform ist, die er nicht kennt. Es gibt keine Polizeirepression. Also die Leute können diese Häuser nehmen, bleiben drinnen und es gibt keine Angriffe der Bullen im Moment. Die Frage ist, wie sich das entwickeln wird, aber im Moment wird das toleriert, auch weil bei vielen Häusern, die verfallen sind, gar nicht klar ist, wer der Eigentümer ist. Also es gibt in Istanbul schlichtweg Häuser, da kann keiner jetzt sagen, ich lasse euch räumen, weil es gibt niemanden, keiner weiß, wem die gehören. Also deswegen ist es möglich, das ohne Polizeirepression zu machen. Zusammenfassend, ja, im Grunde habe ich es eh schon gesagt, die Massenmobilisierungen sind bis zum gewissen Grad vorbei. Das heißt aber nicht, dass Gezi vorbei ist. Gezi hat Auswirkungen auf die Gesellschaft gehabt, die die Gesellschaft der Türkei nachhaltig verändert haben, gerade in diesen Selbstorganisierungsprozessen. Und das wird die nächsten Jahre andauern. Wir sind, wenn man es mit Gramsci sagen will, sozusagen vom Bewegungskrieg in den Stellungskrieg übergegangen. Und es wird eine langfristige Auseinandersetzung, zäher Aufbau in einzelnen Bereichen der Gesellschaft werden. Die Sachen, die es gibt, sind aber unglaublich interessant, fruchtbar und meiner Ansicht nach auch können sogar tatsächlich erfolgreich sein. Also es kann sein, dass der Staat nicht in der Lage ist, diese Tendenzen kurzfristig zu zerstören. Ja, das war alles.